ARD.
Heute geht's ans Eingemachte, um fair und unfair, um die Frage, wann ist man arm dran, wann ist man aber vielleicht auch selber schuld oder wer wird in Notlagen zum Sozialschmarotzer?
Das sind krasse Worte, die da gefallen sind. In einem Fall, der viele bewegt hat, der Fall des Schauspielers Heinz Hönig. Der ist schwer krank, brauchte dringend mehrere Operationen, ist aber nicht krankenversichert und hat auch kein Geld. Nur dank vieler Spenden konnte er überhaupt operiert werden.
Das ist schon krass, oder? Wer hätte denn gedacht, dass sowas einem Promi bei uns in Deutschland, im Land der doppelt und dreifachen Absicherung, passieren kann? Wie kann das sein?
Und ist eine Sache, die noch viel häufiger vielen Nicht-Promis passieren kann. Hönig war wohl mal privat krankenversichert, konnte aber irgendwann die Beiträge nicht mehr zahlen, sagt zumindest sein Management, und ist dann aus dem System gefallen.
Und dann sitzen die plötzlich ohne Krankenversicherung da. In einer Lebensphase, wo ich eigentlich die Krankenversicherung wirklich dringend brauche. Das ist Elend.
Versicherungsberater Thorulf Müller erlebt das immer wieder. Eben nicht nur bei Schauspielern, sondern bei ganz normalen Leuten. Und darüber müssen wir reden.
Wie lässt sich das verhindern? Über welche riesigen Monsterbeiträge für die Krankenversicherung reden wir eigentlich? Und mit welchen Tricks wird versucht, die Betroffenen in eine Falle zu locken? So wird nämlich für die Betroffenen alles noch viel schlimmer.
Das alles diskutieren wir heute im Plus-Minus-Podcast. David Alf ist mit an Bord.
Und Anna Planken auch.
Ein Schauspieler, der seine OP nicht bezahlen kann, ist natürlich ein ganz besonderes Beispiel. Schauspieler haben ja nicht immer dauerhaft Aufträge und damit auch keine dauerhaft sicheren Einnahmen. Und wenn sie, wie bei Heinz Hönig, kein Geld für eine OP haben, dann sorgt das natürlich für großes Aufsehen, weil sie eben prominent sind. Das Problem an sich trifft aber auch einige andere.
Genau, ganz hart auf den Punkt gebracht, dass Leute, die ihre private Krankenversicherung irgendwann nicht mehr zahlen können, komplett aus der gesundheitlichen Absicherung rausfliegen.
Ganz wichtig, das Wort irgendwann, denn private Krankenversicherung ist für viele sehr lange sehr schön preiswert und wirkt wie so ein Double Win. Ich zahle wenig und bekomme viel mehr als die gesetzlichen.
Genau, das ist der Grund, warum viele mit 30 oder 40 in diese private Krankenversicherung wechseln. Wirkt zumindest am Anfang alles super toll, aber jedes Jahr, dass man älter wird, steigen die Beiträge.
Ich habe den Fehler Mitte 20 gemacht, nach dem Studium in die Selbstständigkeit. Und dann hatte ich vom auf Arzttermine warten so die Nase voll, dass ich als Selbstständige in die private gewechselt bin. Angefangen habe ich David bei 200 Euro im Monat und jetzt zahle ich 800 Euro im Monat.
Klingt schrecklich und schrecklicher noch die Vorstellung, dass das wahrscheinlich nicht das Ende sein wird. Die Beiträge steigen und steigen mit dem Alter so hoch, dass für einige, die dann irgendwann in Rente gehen, die private Krankenversicherung zum Armutsrisiko wird, einfach nicht mehr zu bezahlen ist.
Da denkt man mit 30 oder 40 natürlich gar nicht dran. Man will das auch einfach nicht glauben, diese Zahlen, die unser Plus-Minus-Team recherchiert hat, dass man im Extremfall, Achtung, bis zu 3.000 Euro pro Monat zahlen muss später.
Gucken wir uns das mal mit den Zahlen genau an. Denn erstmal sind es ja genau die Zahlen, die viele überhaupt zum Überlegen bringen.
Ja, weil sie so verlockend sind. Statt 900 Euro in der gesetzlichen, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen zahlen 900 Euro, zahlt man am Anfang, wenn man jung ist, manchmal nur insgesamt 500 bei den Privaten. Und dann ist man für dieses weniger Geld auch noch viel besser gestellt.
Und das ist nämlich der nächste Punkt. Private bekommen mehr Untersuchungen, kommen schneller dran. Ruf mal beim Arzt an und sag, ich bin gesetzlich oder ich bin privat. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, und Termine beim Facharzt. Da kannst du auch direkt anrufen, bekommst ganz schnell dein MRT oder was auch immer du haben willst.
Und das alles eben für einen Beitrag, der lange niedriger ist als in der gesetzlichen Krankenkasse. Die Voraussetzung, man ist jung, gesund und verdient gut.
Und wie geht's dann weiter? Das hat der Bund der Versicherten mal ausgerechnet. Selbst bei einer ganz vorsichtigen Rechnung kann der Beitrag ganz schnell deutlich steigen. Mit 50 zahlt man dann schon fast 1.000 Euro, mit 60 sogar 1.335.
Und wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, wie viel Rente du voraussichtlich kriegst, dann kann einem schon mulmig werden. Und wer jetzt denkt, na dann gehe ich halt wieder zurück in die gesetzliche, ja ist nicht. Ab 55 ist das so gut wie unmöglich.
Es gibt da ganz klare Regeln. Wer sich einmal für die private Krankenversicherung entschieden hat, muss grundsätzlich da drin bleiben. Wer noch nicht 55 ist, der kann zwar zurück, wenn er oder sie für eine gewisse Zeit weniger verdient, sei es, weil man in Teilzeit geht oder ein Sabbatical macht oder arbeitslos wird.
Über 55 gilt das dann aber alles nicht mehr. Da interessiert dein Einkommen überhaupt keinen mehr. Du bleibst drin in der privaten. Es sei denn, man passt durch eins dieser zwei Schlupflöcher.
Ja, wer über 55 Jahre alt ist und verheiratet mit einem Partner, mit einer Partnerin, der oder die gesetzlich versichert ist, der kann dann bei ihm oder ihr in die Familienversicherung mit rein. Wenn, und da ist der Haken, wenn man nicht mehr als 505 Euro im Monat verdient.
Das andere Schlupfloch, zurück in die gesetzliche, wäre, wenn du ins Ausland gehst, dort in eine gesetzliche Krankenkasse gehst, dann darfst du nämlich, wenn du zurückkommst, auch wieder bei uns rein.
Beides sind natürlich extreme Sonderfälle und helfen den allermeisten überhaupt nicht, die Angst haben, dass sie im Alter nichts mehr zum Leben haben und nur noch für ihre Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Dass sie dann nach jedem Strohhalm greifen müssen, ist auch irgendwie klar. Und unser Plus-Minus-Team ist auf eine ziemlich dubiose Masche gestoßen, die genau da ansetzt.
Auf einer Website heißt es, auch wer bereits über 55 Jahre alt ist, kann einen Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse realisieren und ein Ersparnis von über 150.000 Euro und mehr ist keine Seltenheit.
Ja klar, mal eben 150.000 Euro sparen. Also wenn einem sowas versprochen wird, da gibt's eigentlich immer einen Haken. Deshalb hat unser Plus-Minus-Team recherchiert, wie das denn eigentlich gehen soll. Auf der Website gibt's dazu natürlich keine konkreten Informationen, da steht nur so ein Formular dieser Firma, das soll man dann ausfüllen und das wird dann von ihren, in Anführungsstrichen, Experten geprüft.
Das hat unser Plus-Minus-Team, ich sag mal, neugierig gemacht und wir haben uns mit Hans Beyer an die Recherche gemacht. Er hat mal in der Versicherungsbranche gearbeitet, ist inzwischen Rentner und interessiert sich aber immer noch total dafür, was da so passiert. Und er hat, wie wir, diese Website mit dem verlockenden Angebot entdeckt. Und dann hat er sich für uns mal einen Beratungstermin geben lassen, um das zu testen. Das Gespräch durften wir zwar nicht aufnehmen, aber unser Team hat es protokolliert und nachsprechen lassen.
Beyer?
Sie haben einen Beratungstermin?
Also für mich ist wichtig, ich habe die Schnauze voll, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil der Beitrag, der geht ja in die Decke und ich bin damit nicht einverstanden mehr. Also ich will zurück in die gesetzliche, ich habe einen Freund, der ist auch da und der ist auch zufrieden.
Da müssen wir über das europäische Sozialversicherungsrecht gehen.
Ja.
Wir würden mit Ihnen ein Gewerbe eröffnen in Tschechien und dadurch werden Sie dann ja sofort sozialversicherungspflichtig und nach einem Jahr gehen Sie zurück in die gesetzliche Krankenkasse in Deutschland.
Ah, ist klar, wo der Hase langläuft. Da setzen sie auf das Schlupfloch Ausland, über das wir ja vorhin schon geredet haben. Ist eigentlich ein ganz offizielles und legales Schlupfloch. Aber wartet mal ab, es geht ja noch weiter.
Wie geht denn das? Ich will ja nicht mehr nach Tschechien ziehen. Oder was passiert denn da?
Gar nichts.
Na, gar nichts? Ja, aber ich wohne ja hier in Stuttgart.
Sehr gut, da dürfen Sie auch bleiben.
Darf ich bleiben, ja. Also dann bin ich in Tschechien beschäftigt oder wie läuft das?
Nein, Sie haben einfach nur ein Gewerbe in Tschechien und sind darüber versichert. Dann sind Sie gleichzeitig noch über Deutschland versichert.
Zwischenfrage, muss ich das Gewerbe dann anmelden dort oder organisieren Sie das alles? Wie läuft das?
Ja, das machen alles wir. Wir haben das schon 2000 bis 3500 Mal gemacht.
Haben Sie schon gemacht, ja. Tschüss.
Das ganze Gespräch hat ungefähr 10 Minuten gedauert und danach hat Hans Beyer ein Angebot von einem Versicherungsmakler bekommen. Er soll ein Jahr lang 250 Euro monatlich zahlen, vermutlich an die Krankenversicherung im Ausland. Und im Erfolgsfall, also wenn der Wechsel zur gesetzlichen geklappt hat, nochmal 9.000 Euro an einen externen Dienstleister. Insgesamt also 12.000 Euro.
Das ist krass, oder? Wenn man bedenkt, dass da ja normalerweise kein Profi-Tester anruft, sondern irgendjemand, der aus der privaten Krankenversicherung raus will, weil er sie eben gar nicht mehr bezahlen kann. Aber mal abgesehen vom Geld, ist es überhaupt legal, was die da anbieten?
Wir haben das Protokoll der Verbraucherzentrale in Hamburg gezeigt und die sagt, nee. Denn die Regelung gilt nur für diejenigen, die ihren Lebensmittelpunkt tatsächlich ins Ausland verlegen, also auch dorthin ziehen. Ansonsten ist es ein klarer Fall von Scheingewerbe.
Ey, und wenn das rauskommt, dann wird der Schlamassel für die Betroffenen noch viel größer und kann in einer echten persönlichen Katastrophe enden. Denn dann kann sie auch die gesetzliche wieder rauswerfen und man steht plötzlich komplett ohne da.
Und eigentlich ist das in zweierlei Hinsicht totaler Mist. Denn auch wenn der Trick klappt, also nicht aufliegt, dann ist es ja trotzdem Betrug. Nämlich an der Solidargemeinschaft in der gesetzlichen Krankenkasse.
Ja, so ist es. Und über diese Solidargemeinschaft müssen wir jetzt dringend mal reden. Unser Krankenkassensystem ist nämlich keine individuelle Versicherung, in die ich sozusagen einzahle, damit diese angesammelten Beiträge am Ende dann genau für mich wiederverwendet werden.
In der gesetzlichen Krankenversicherung wird alles in einen Topf geworfen. Daraus werden dann die Kosten für alle bezahlt, solidarisch. Alle bekommen die gleichen Leistungen, egal ob sie viel oder wenig einbezahlt haben. Und die Beiträge richten sich nach dem Einkommen.
Genau, wer viel verdient, kann allerdings auch für sich selber sorgen. So ist die Idee. Deshalb kann sich jeder, der mehr als 69.300 Euro im Jahr verdient, entscheiden, ob er in der Solidargemeinschaft bleiben will oder nicht. Diese Grenze wird übrigens regelmäßig angepasst.
Aber warum ist das eigentlich so? Warum dieses Zwei-Klassen-System? Warum müssen nicht alle in die Solidargemeinschaft? Und die Gutverdiener dürfen ihr eigenes Süppchen kochen.
Das reicht weit in die Geschichte zurück, bis zu den Sozialreformen von Bismarck. Damals, 19. Jahrhundert, wurde die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt, aber nur für Arbeiter. Alle anderen waren ausgeschlossen und mussten eben selber schauen, wo sie bleiben. Damals ist die Teilung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung entstanden.
Der ursprüngliche Gedanke war also eigentlich mal, dass Gutverdiener die Solidarität der anderen gar nicht brauchen. Aber daraus hat sich halt ein Zwei-Klassen-System entwickelt. Das kennt ja jeder, der bei einem Facharzt anruft und einen Termin will. Eine der ersten Fragen ist, wie sind Sie denn versichert? Oder kennt ihr diese automatischen Telefonansagen, die erstmal abfragt, gesetzlich oder privat?
Kenne ich.
Und dann landet man halt je nach Antwort in der einen oder anderen Warteschleife. Da wird also schon ganz am Anfang selektiert. Der Privatpatient bekommt meistens sehr viel schneller einen Termin als ein gesetzlich Versicherter.
Für Ärzte ergibt das finanziell ja auch absolut Sinn. Die privaten Versicherungen zahlen den Ärzten mehr und deshalb werden ihre Kunden auch bevorzugt. Sozial, moralisch, gesellschaftlich ist das natürlich schwierig und es ist auch das Gegenteil von bei uns sollen eigentlich alle gleich behandelt werden. Jahrelang hat sich die Politik gegen den Begriff Zwei-Klassen-Medizin gewehrt, gesagt, gibt's doch bei uns nicht. Ja, aber es ist genau das. Und dann kochen natürlich die Emotionen hoch. Wenn jemand, der sich in guten Zeiten privat versichert, in schlechten dann wieder in die Gemeinschaft zurück will, um weniger bezahlen zu müssen.
Das hat man auch beim Schauspieler Heinz Hönig gemerkt. Sein Schicksal hat zwar viele berührt, aber viele haben auch gesagt, naja, der ist halt selber schuld, ne? Wäre er halt in der Solidargemeinschaft geblieben, dann hätten sie ihm ja auch geholfen, wenn es ihm schlecht geht.
Im Grunde ist das System ja auch genau so angelegt. Wer aus der gesetzlichen Krankenversicherung aussteigt, weil er es eben kann, der kommt auch nur schwer zurück. Und schon gar nicht, wenn er älter ist und die Beiträge für die private Versicherung dann steigen. Das ist schon so gewollt und extra, dass man mit über 55 nur in absoluten Ausnahmefällen wieder in die Gemeinschaft zurückkommt.
Nur was machen wir dann mit denjenigen, die sich das im Alter halt nicht mehr leisten können? Wir können sie ja nicht im Elend überlassen. Letztlich werden sie dann über die Sozialleistung aufgefangen, sprich es wird doch die Gemeinschaft, dann eben der Steuerzahler belastet. Wäre es dann nicht schlauer, es von vornherein irgendwie anders anzugehen?
So dass alle, wirklich alle in die Solidargemeinschaft einzahlen und sich keiner mehr ausklinken kann? Das wäre doch gerechter und wer mehr Geld hat, kann sich ja eben eine private Zusatzversicherung gönnen.
Tja, alles nicht neu. Wird alles auch schon ewig diskutiert. Als Bürgerversicherung. Aber wirklich vorangekommen sind wir da in Deutschland nicht.
Aber was heißt das denn jetzt für alle, die so 30 bis 40 Jahre alt sind und die Gelegenheit haben, sich privat zu versichern? Es ist ja schon verlockend. Ich bekomme bessere Leistungen für weniger Geld. Und was später mal sein wird, wer weiß das schon?
Du meinst nach mir die Sintflut? Ich weiß, es ist schon immer schwierig. Was weit weg ist, wird als nicht so wichtig eingeschätzt. Aber in dem Fall, und ich erinnere jetzt nochmal an das Schicksal von Heinz Hönig, sollte man vielleicht doch mal so ein paar Gedanken verschwinden und sich das gut überlegen.
Ja, dann lass uns das doch mal von Anfang an aufdröseln. Wir fangen mit den besseren Leistungen an. Klar, ich bekomme schneller Termine. Manche Ärzte nehmen sich auch mehr Zeit und ich bekomme die neuesten Medikamente. Je nach Versicherung bekomme ich auch den Heilpraktiker bezahlt, alle paar Jahre eine neue Brille oder Kontaktlinsen. Und Physiotherapie ist auch nicht so eingeschränkt wie bei den gesetzlichen.
Aber es gibt auch Sachen, die bei der gesetzlichen besser sind. Zum Beispiel ist es oft tatsächlich leichter, an Psychotherapien zu kommen. Und eine Mutter-Kind-Kur zum Beispiel zahlt auch nur die gesetzliche.
Und eine vielleicht nur nervige, aber doch nicht unwesentliche Nebensache. Privatpatienten müssen die Rechnungen meistens erstmal selber bezahlen. Und dann holt man sich das Geld zurück. Das können aber bei einer größeren Geschichte auch mal fünfstellige Summen sein. Und bei Privaten machen Ärzte oft das ganze Ballett an Untersuchungen. Manchmal viel mehr als nötig. Vollumfassende Laboranalyse, vielleicht noch ein MRT und so weiter und so fort.
Lasst uns doch mal auf die Beiträge schauen. Ich kann mich als Angestellter erst dann privat versichern, wenn ich mehr als 69.300 Euro brutto im Jahr verdiene. Dann würde ich in der gesetzlichen Krankenkasse inklusive Pflegeversicherung etwas mehr als 1.000 Euro bezahlen. Insgesamt, also ich und mein Arbeitgeber. Mhm. Zum Vergleich, die Angebote der privaten Krankenversicherungen dürften je nach Alter und Gesundheit so bei 500 Euro für mich und den Arbeitgeber liegen. 1.000 Euro bei den gesetzlichen, 500 bei den privaten. Das ist ein Unterschied.
Ja, ist aber auch nur eine Momentbetrachtung. Die Beiträge in den privaten steigen jedes Jahr. Und am Ende kommt da ein Batzen zusammen. Wer im Alter von 30 Jahren mit 500 Euro einsteigt, zahlt, wenn es gut geht, mit 60 über 1.300. Wenn es aber schlecht läuft und die Versicherungen ihre Beiträge stärker anheben müssen, weil ihre Kunden häufiger krank sind, höhere Kosten verursachen als gedacht, dann können es auch über 3.000 Euro werden.
Ja, und das muss ich dann zahlen, egal wie viel ich verdiene. Bei der gesetzlichen Kasse wiederum geht's immer danach, wie hoch mein Einkommen gerade ist. Also wenn ich mal weniger verdiene, zahle ich auch weniger.
Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den man sich vor einem Wechsel in die private zumindest 3, 4, 5 Mal überlegen sollte. Will ich mal Familie haben? Denn wenn ich die Hauptverdienerin bin und mich privat versichert habe, dann müssen die Kinder und auch der Partner, wenn er oder sie nicht selbst versichert ist, alle bei mir privat mitversichert werden. Jeder für sich und das summiert sich.
Und das ist in der gesetzlichen völlig anders. Da gibt es die Familienversicherung. Kinder und nicht arbeitende Partner sind kostenlos mitversichert.
Ich bin immer noch ganz geschockt von diesen Zahlen, die unser Team recherchiert hat. 3.000 Euro nur für eine Krankenversicherung im Monat bezahlen?
Es ist krass. Wenn es schlecht läuft, dann ist das halt ein echtes Armutsrisiko. Und schlecht läuft es, wenn zum Beispiel die Gesundheitskosten explodieren und die Versicherungen viel mehr ausgeben müssen als gedacht. Oder wenn sich weniger Menschen privat versichern und dann sozusagen der Nachschub fehlt.
Aber selbst wenn nicht der schlimmste Fall eintrifft, 1.300 Euro jeden Monat finde ich jetzt auch schon schlimm genug.
Und auch die Summe müssen wir uns nochmal genauer ansehen. 1.300 Euro, das ist der Gesamtbeitrag. Den zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen. Und auch bei Privatversicherten ist das so. Wer festangestellt ist, bekommt zum Gesamtbetrag, ob der jetzt 1.300 Euro hoch ist oder whatever, einen Teil vom Arbeitgeber dazu. Aber für den Arbeitgeber gibt es einen Höchstbetrag. Das Ganze ist gedeckelt, nämlich auf die Summe, die in der gesetzlichen Kasse fällig wäre.
Wenn der Beitrag also in den Himmel schießt, bleibt der größte Teil wahrscheinlich bei mir hängen. Auch wenn die private Versicherung versucht, mit Rücklagen da so ein bisschen gegenzusteuern und den Versicherten die Beiträge im Alter ein bisschen abzumildern.
Genau. Bis man 60 ist, zahlt man einen Aufschlag, damit die Beiträge im Alter nicht ganz so stark steigen. Das Geld muss die Versicherung anlegen und wird dann ab dem 65. Geburtstag nach und nach eingesetzt, um den Beitrag zu stabilisieren. Die Riesenentlastung ist das aber nicht.
Und in der Rente kommt ja noch was anderes dazu. Ich habe dann ja keinen Arbeitgeber mehr. Theoretisch müsstet ihr als Privatversicherte dann den kompletten Beitrag alleine zahlen. An der Stelle springt zwar die Rentenversicherung ein, von der kann ich mir sowas wie einen Zuschlag holen, aber da ist es wieder so wie bei den Arbeitgebern. Natürlich ist das Ganze gedeckelt. Auch die Rentenversicherung zahlt nur so viel, wie sie einem gesetzlich Versicherten zahlen würde.
Für einen privatversicherten Rentner ist das aber nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir machen das mal an einem Beispiel. Gehen wir mal davon aus, wir beide gehen in Rente, bekommen von der Rentenversicherung 2.000 Euro. Mhm. Für mich in der gesetzlichen bedeutet das, die Krankenkasse bekommt 292 Euro im Monat. Die Hälfte davon übernimmt die Rentenversicherung. Ich zahle also 146 Euro.
Und ich als Privatpatientin zahle weiter roundabout 1.300 minus dieser 10% Rücklage, über die wir vorhin gesprochen haben, minus dem, was ich als Zuschuss von der Rentenversicherung bekomme. Das ist übrigens das gleiche wie bei dir, also minus 146 Euro bleibt unterm Strich, drei im Sinn, ich habe es ausgerechnet, 1.024 Euro, die ich jeden Monat für meine private Krankenversicherung zahlen muss.
Während ich als gesetzlich Versicherter nur 146 Euro zahlen müsste, also knapp 150, wären es einfach bei dir 1.000 Euro. Ja. Und das bei der exakt gleichen Rente.
Ja, herzlich willkommen, Mathe-Diplom bestanden. Du fährst da schön auf Kreuzfahrt und ich bleib zu Hause, wenn wir in Rente sind. Hatte aber früher immer die schönen frühen Arzttermine und Chefarztbehandlung. Weißt du, darauf ruhe ich mich dann aus.
Sollte man sich also gut überlegen, ob man auch im Alter noch so viel Geld hat, um das zu stemmen. Einen Vorteil hat allerdings die private Krankenversicherung. Sie wird nur einmal fällig, egal ob ich noch eine Betriebsrente zum Beispiel bekomme. Gesetzlich Versicherte müssen darauf nochmal Beitrag bezahlen.
Wird aber trotzdem alles viel weniger sein als in der Privatversicherung.
Ja.
Also was passiert, wenn man das nicht mehr zahlen kann im Alter? Dann gibt's da noch ein paar Möglichkeiten, den Beitrag ein bisschen runterzuschrauben. Ich kann zum Beispiel in einen günstigeren Tarif in meiner privaten Versicherung wechseln. Also bei den Leistungen sparen, kein Einzelzimmer mehr im Krankenhaus, keine Chefarztbehandlung und so weiter.
Ja, es gibt auch einen Basistarif, da zahlt die Versicherung nur noch das, was auch die gesetzliche zahlen würde. Dafür dürfen Sie aber trotzdem noch bis zu 844 Euro verlangen.
Also bleibt am Ende stehen, egal wie man das dreht oder wendet, eine private Krankenversicherung kann euch echt arm machen. Da helfen auch keine Basistarife, da helfen auch keine Zuschüsse. Wer nicht sicher ist, auch später eine Bombenrente zu kriegen, sollte sich das Risiko nochmal genau angucken.
Ja, bloß, da denken halt vermutlich wenige dran mit 30, ne? Also klar kann man dann versuchen, bevor man die magischen 55 Jahre erreicht, wieder rauszukommen, aber das muss man sich dann auch leisten können. Dafür muss man dann nämlich auch wieder unter 69.300 Euro verdienen. Das ist aktuell die Grenze. Ab der kann man rein oder raus.
Was man auf überhaupt keinen Fall tun sollte, ist voller Verzweiflung auf irgendwelche eigenartigen Angebote zu setzen. Und damit kommen wir dann nochmal zu unserem Anfang zurück. Ihr erinnert euch, da hat der ehemalige Versicherungsfachmann Hans Bayer bei so einer Firma angerufen, die ihm vorgeschlagen hat, ein Gewerbe in Tschechien anzumelden, um so mit seinen 85 Jahren einfach mal wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen.
Und die Geschichte war noch ziemlich spannend, denn als er die Verträge bekommen hat, war nicht mehr von Tschechien die Rede, sondern von Polen.
Ach ja.
Unser Team ist da hingefahren und hat versucht, mit den angegebenen Partnerfirmen Kontakt aufzunehmen. Vergeblich, das Team stand nämlich entweder vor verschlossenen Türen oder wurde abgewimmelt.
Auch interessant ist übrigens die gesetzlichen Krankenkassen. Die wissen anscheinend, dass es sowas gibt und das schon ziemlich lange, dass solche zweifelhaften Angebote auf dem Markt sind. Wir haben einen Rundbrief des Spitzenverbandes zugespielt bekommen und darin heißt es, Achtung, Zitat, Verdacht auf systematischen Rechtsmissbrauch und weiter, es besteht der Verdacht, dass die Erwerbstätigkeiten fingiert sind.
Und trotzdem gibt es die Angebote immer noch. Warum eigentlich? Die Krankenkassen verweisen auf den Gesetzgeber, aber man munkelt, dass einfach niemand so richtig ein Interesse daran hat. Die privaten Krankenversicherungen nicht, weil sie vermutlich froh sind, ältere und damit teurere Versicherte loszuwerden. Und die gesetzlichen bekommen für Ältere einen Zuschlag aus dem Gesundheitsfonds. Und dann kommt noch dazu, dass die gesetzlichen Krankenkassen eben keine so große Lobby haben.
Ja, Lobby. Lass uns mal über Lobby reden. Eine der stärksten hat angeblich die private Versicherungsbranche. Dazu haben wir euch auch was in die Shownotes gestellt. Und die lässt sich diese Arbeit in eigener Sache richtig viel Geld kosten. Mit viel Aufwand und Geld versucht sie das Konzept private Krankenversicherung zu verteidigen. Und so eine Bürgerversicherung, wie sie ja immer wieder angedacht und diskutiert wird, also eine Krankenversicherung, in die alle einzahlen, zu gleichen Bedingungen, das passt ihr so gar nicht ins Konzept.
Mit so einer Bürgerversicherung wäre die Krankenversicherung zumindest kein Armutsrisiko mehr. Aber dafür gibt es in Deutschland im Moment einfach keine Mehrheit.
Es könnte auch verfassungsrechtlich nicht so einfach werden, denn wer schon mal privat versichert ist, der hat ja seine Altersrücklagen gebildet, die hat er ja angespart. Die würden dann plötzlich wegfallen, wenn man die private Krankenversicherung auflöst. Das wäre dann sowas wie eine Enteignung. Schwierig.
Außerdem, die Gegner einer Bürgerversicherung argumentieren auch immer wieder mit dem Wegfall der Arbeitsplätze in der Versicherungsbranche.
Und ein anderes Argument ist, dass gerade der Wettbewerb zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung zu Innovationen und letztlich dann auch zu einer besseren Versorgung für alle führt.
Und nicht zu vergessen, die Ärzte würden deutlich weniger verdienen.
Aber ganz ehrlich, das sollten doch alles eher lösbare Probleme sein und keine Gründe, warum wir dieses Dauerproblem seit Jahrzehnten vor uns herschieben und es nicht gelöst wird gegen alle Lobbyarbeit. Man müsste das doch einfach aus der Welt schaffen können.
Und diese Folge hat das Problem vielleicht nicht gelöst, aber aufgezeigt, es ist ein echtes Problem, dass es zu lösen gilt, weil das scheint ja wirklich ein System zu sein, das spätestens dann, wenn Leute im Alter das nicht mehr bezahlen können, zu massiven Problemen führt.
Und ich glaube übrigens, dass deshalb ganz viele Junge wechseln, weil sie denken, ihr diskutiert doch, liebe Politiker, schon so lange über die Bürgerversicherung. Wenn ich dann alt werde und meine Beiträge so horrende steigen würden, dann habt ihr doch längst die Bürgerversicherung entwickelt.
Da sage ich drei Sachen zu. Toi, toi, toi. Das war sie, diese Folge. Wir haben noch einen anderen wichtigen Ratschlag, nämlich wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann abonniert ihn bitte auf der jeweiligen Plattform, wo ihr halt Podcasts so hört.
Ja, wir freuen uns über Sterne und über Bewertungen. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns Mails schreiben mögt an plus-podcast@ard.de.
Solltet ihr uns bei Spotify hören, könnt ihr das einfach ganz easy innerhalb von Spotify tun, uns schreiben. Das geht in der Kommentarfunktion unter jeder Folge. Und ihr könnt uns vielleicht auch eine Frage stellen, die wir mal in einer zukünftigen Folge behandeln sollen.
Ich könnte dir eine Frage beantworten.
Mach mal.
Ja. Die Autorin dieser Folge?
Du hast gesagt, du beantwortest die Frage, die du selbst gestellt hast. Tu es.
So, Christine Bergmann, vielen Dank für die Arbeit.
Also, mit welchen Recherchen? Von wem eigentlich? Von Moritz Hartnagel.
Und Redakteur dieser Plus-Minus-Podcast-Folge war Christian Sachsinger.
Und für die Technik zuständig Michael Bast und Jo Baumann.
Und wir sagen, das war's schon wieder von uns.
Das sagen wir wohl. Es war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bleibt gesund. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns gut findet. Aber es gibt noch ganz viele andere Podcasts in der ARD-Audiothek, die sich zum Beispiel auch mit dem Thema Krankenversicherung beschäftigen.
Aber von einer ganz anderen Richtung kommen. Wir haben mehrfach im Podcast drüber gesprochen. Aber wie sieht das eigentlich dann praktisch aus, wenn man gar nicht krankenversichert ist und dringend Behandlungen braucht? In der Bayern 2 Radioreportage könnt ihr hören, wie es direkt Betroffenen geht.
Das ist teilweise ganz schön beklemmend. Trotzdem, es gibt auch für sie Perspektiven. Es gibt zum Beispiel Organisationen, die in solchen Fällen helfen. Ein tolles Beispiel, die Bayern 2 Radioreportage, findet ihr in unserer ARD-Audiothek.
Und in unseren Shownotes. Ciao.
Mach's gut.